Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Der Basler Regierungspräsident Guy Morin hat einen Tumor, den man aber heilen kann, sagen die Ärzte. Mit fremdem Geld das Luxusleben finanziert, der frühere Sissacher Gemeindevertreter steht vor dem Strafgericht. Was, wenn der Euro richtig abstürzt? Wirklich gewappnet sind die regionalen Firmen nicht. Und
die Kleinklassen, die sind überstürzt aufgelöst worden. Also das hat kein Konzept dahinter. Es hat einfach irgendwann angefangen. Dann hat es immer weniger Kleinklassen gegeben und die Kinder sind integriert worden. Und die Unterstützung, die es gegeben hat, die reicht einfach nicht.
Die integrativen Schulen sorgen in Basel für Unmut. Eltern und Lehrer kommen an die Grenzen wegen verhaltensauffälliger Kinder. Der Schwerpunkt in dieser Sendung. Das Wetter, Regen und starker Westwind mit Sturmböen 7 bis 9 Grad am Mikrofon der Marcel Jäcki. Der Basler Regierungspräsident Guy Morin muss für einen chirurgischen Eingriff ins Spital. Das ist am späteren Nachmittag bekannt gegeben worden. Bei einer Vorsorgenuntersuchung ist beim Guy Morin ein Tumor festgestellt worden. Patrick Kienzle.
Es ist ein bösartiger Tumor, den die Ärzte beim Guy Morin gefunden haben. Aber die gute Nachricht für den Guy Morin ist, die Ärzte haben den Tumor in einem frühen Stadium erkannt. Die Prognose ist darum gut. Die Mediensprecherin von Guy Morin, Melanie Imhof.
Die Heilungschancen stehen bei 90%. Das ist nach Auskunft der Ärzte und das ist wirklich ein problemloser Eingriff.
Der Guy Morin muss Mitte Dezember vor ungefähr 3 Wochen ins Spital, um den Tumor zu entfernen. Der Guy Morin kann in dieser Zeit sein Amt als Regierungspräsident nicht ausüben. Für das ist vorgesorgt.
Selbstverständlich leidet die Regierungstätigkeit nicht darunter. Sein Stellvertreter ist der Vize-Regierungspräsident Dr. Carlo Conti und er wird alle Geschäfte bestens vertreten können.
Sagt Melanie Imhof, Sprecherin vom Basler Regierungspräsident Guy Morin. Zuliest steht ein 56-jähriger Mann vor Gericht, der als Kassier und Treuhänder bei 4 Gemeinden und 2 Vereinen rund 1 Million Franken für eigene Zwecke abzweigt hat. So der Vorwurf. Der Mann war früher Gemeinderat und Verwalter von Sissach und hatte darum einen Vertrauensvorschuss, den er nachher als Treuhänder ausgenutzt hat. Der Thomas Campo.
Der Anklagte ist in einfachen Verhältnissen zu Sissach aufgewachsen. Später hat sich der eidgenössisch diplomierte Buchhalter und Treuhänder zum Chefbeamten von seiner Heimatgemeinde aufgedient. 11 Jahre lang war er Gemeindeverwalter von Sissach. 2001 hat er seinen gut bezahlten Verwalterjob an den Nagel gehängt. Er hat als Gemeindeverwalter Zahlen vermisst, hat er heute vor Gericht gesagt. Er hat sich selbstständig gemacht und Sissach ein eigenes Treuhand- und Buchhaltungsbüro eröffnet. Das Büro ist aber von Anfang an nicht gut gelaufen, weil die Kunden gefehlt haben. Schon 2004 hat man eigentlich Konkurs müssen anmelden, das hat der Anklagte aber nicht gemacht. Mit Teileinsätzen in Gemeinden als Buchhalter, Finanzverwalter oder stellvertretender Gemeindeverwalter hat er probiert, sich über Wasser zu halten. Sein aufwendiger Lebensstil hat er aber nicht den neuen Verhältnissen angepasst. Der ist feudal geblieben. Er hat sich beispielsweise einen teuren Weinkeller zugelegt oder ein neues Auto gekauft. Genau so, wie wenn er immer noch gut zahlte Gemeindeverwalter wäre. Die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen ist immer grösser geworden. Da ist der Anklagte auf die Idee gekommen, mit fremdem Geld nachzuhelfen. Mit dem Geld, das er als Finanzverwalter oder Vereinskassier dran gekommen ist. Alte Löcher hat er mit immer neuem Geld gestopft, der Teufelskreis ist in Gang gekommen. In den Gemeinden Birsfelden, Zunzgen, Diepflingen und im Solothurnischen Kappel hat er Anklagte in Kasse gelenkt, aber auch bei der Schützengesellschaft Sissach, wo er Kassier war. Rund 1 Million Franken war der Schuldenberg gross, wo die Verfehlungen Anfang 2010 rausgekommen sind. Vor Gericht hat der Anklagte allerdings nicht den Eindruck gemacht von einem skrupellosen Betrüger. Eher von einem unsicheren Mensch mit einem krankhaften Geltungsbedürfnis allerdings. Er hat Sissach jemand sein, anerkannt werden, zeigen, als er es weit gebracht hat. Ein Misserfolg hat hier keinen Platz. Darum hat er auch nicht den Mut gehabt, sein Geschäft wieder zuzumachen, was nicht gelaufen ist, hat er vor Gericht gesagt. Mitleid wäre aber fehl am Platz, denn bei seinen Taten hat er durchaus kriminelle Energie an den Tag gelegt. Laut Anklageschrift hat er Zahlungsbelege austauscht oder verändert, er hat Unterschriften gefälscht und das Vertrauen von Mitarbeiterinnen und Behördenmitgliedern schwer missbraucht. Er hat aus Erfahrung gewusst, wo man beschissen kann und die Abläufe zu seinen Gunsten verändern und das hat er auch gemacht. Vor Gericht ist der Anklagte allerdings ziemlich einsilbig und hat sich nicht mehr an Details wollen oder können erinnern. Der Gerichtspräsident Adrian Jent hat noch so viel können nachfragen und bohren. Auch die Frage, wo denn das viele Geld sei, neben Weinkeller und Luxuskarossen, wo der Anklagte für seine persönlichen Bedürfnisse abzweigt hat, auch diese Frage hat er nicht beantwortet. Es sei heute praktisch mittellos, hat er gesagt, etwas, wo man bei der Höhe der veruntreuten Summe nur schwer kann glauben. Das Urteil vom Baselbieter Strafgericht wird am Freitagnachmittag verkündet.
Unsere Meldungen. Im Kanton Basel-Stadt soll es 3 Sonntagsverkäufe geben. In den letzten beiden Jahren ist ausprobiert worden, ob es ausser den beiden bisherigen Sonntagsverkäufen im Advent noch 2 dazugeben soll. Eine Umfrage bei rund 900 Geschäften hat dann ergeben, dass die meisten kleinen und mittelgroßen Geschäfte dagegen sind. Die grossen Warenhäuser und Einkaufszentren waren aber dafür. Jetzt schlägt die Basler Regierung 3 Sonntagsverkäufe als Kompromiss vor. 2 im Dezember, der 3. voraussichtlich an der Herbstmesse. Die Curling-Weltmeisterschaften in der St. Jakob-Halle Münchenstein können durchgeführt werden. Auch die Baselbieter Regierung ist einverstanden. Der Landrat hat erst kürzlich das Gesetz so abgeändert, dass das geht. Am Karfreitag darf nur gespielt werden, wenn es einen Tiebreak gibt und das ohne Publikum. Die Finale am Ostersonntag sind dann aber öffentlich zugänglich. Der Tierpark Weyermettel in Liestl soll es auch in Zukunft geben. Die Baselbieter Regierung hilft dem Park mit 240'000 Franken aus dem Swiss Loss Fonds. Bis jetzt haben die kantonalen psychiatrischen Dienste Weyermettel geleitet. Sie werden mit der neuen Spitalfinanzierung selbstständig und wollen sich dann nicht mehr um den Tierpark kümmern. Darum braucht es den Kredit und auch eine neue Trägerschaft. Im Weyermettel hat es etwa 200 Tiere, schottische Hochlandrinder, Lama, Hirsch, Ziegenpony oder auch Wasservögel. Susan Gasso, Direktorin vom Basel Friedrich-Miescher-Institut, bekommt den renommierten Prix International vom französischen Institut National de la Santé de la Recherche Médicale. Susan Gasso wird für ihr Lebenswerk geehrt. Sie betreibt Zellforschung. Ihr Gebiet heisst Epigenetik. Da geht es um Vorgang im Zellkern, die das Erbgut regulieren. Seit 2005 ist Susan Gasso auch Professorin für Molekularbiologie an der Uni Basel. Der Urs Hofmeier wird im nächsten Juni neuer Geschäftsführer von der Rieseline. Der Urs Hofmeier ist Chemiker, 49-jährig und aus der Region. Im Moment arbeitet er noch bei der Firma Linde Healthcare zu München. Er wird Nachfolger vom Jörg Lieberherr, der dann pensioniert wird. Die Schweizer Rieseline bauen in Schweizer Hallen und bei Rheinfelden Salz ab, rund 500'000 Tonnen im Jahr, und sie beschäftigen etwa 150 Personen. Zum nächsten Beitrag. Die Euro-Krise sorgt weltweit für Beunruhigung. Niemand weiss, wie es mit dieser EU-Währung weitergeht. In der letzten Zeit ist auch immer stärker die Befürchtung aufgekommen, die ganze Währung könnte abstürzen. Viele Hoffnungen liegen wieder mal auf einem Gipfeltreffen, eins jetzt von diesem Wochenende. Was aber, wenn auch dann keine griffige Lösung rauskommt und die Eurozone effektiv auseinandergeht, früher oder später? Wo wären wir bei so einem Extremszenario? Danita von Mund.
Dass die Eurozone zusammenbricht, das Extremszenario, ist in der Region Basel offenbar kein Grund zum unruhig und aktiv werden. Währungsprobleme sind eine Sache der Nationalbank, nicht der Kantone, sagt der Baselbieter Finanzverwalter Roland Wenck. Darum denkt er auch nicht aktiv daran um, was jetzt wäre, wenn das Schlimmste eintreten.
Der Kanton ist für die Ordnungspolitik zuständig und für die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Und die verbessern ist eine permanente Aufgabe, die wir dauernd wahrnehmen. Und Erfolg jetzt von diesem Euro-Gipfel sind keine zusätzlichen Massnahmen notwendig.
Ähnlich tönt es in der Finanzverwaltung vom Stadtkanton. Der Basler Finanzverwalter Peter Schwendener sagt:
Ja, jetzt ganz kurzfristig haben wir da kein Notfallszenario, weil wir nicht denken, dass das dann so ganz kurzfristig sich auswirken wird.
Ganz kurzfristig wird der Euro nicht zusammenbrechen. Davon also gehen die Verwaltungen der beiden Basel aus. Und davon ist auch der Präsident vom Basler Arbeitgeberverband überzeugt, der Marc Schacke. Er sagt aber auch, wie es mit dem Euro jetzt genau weitergeht, das können die nicht einmal die schlauesten Wirtschaftsprofessoren abschätzen. Und auf einen möglichen Euro-Crash, darauf wäre niemand wirklich vorbereitet.
Wenn das wirklich käme, dann würde man wahrscheinlich das in der Tat einmal müssen erleben, was denn eigentlich passiert. Das ist ein Szenario, das so noch nie stattgefunden hat, wo auch alle Experten relativ rotlos drauf schauen. Man weiss schlicht nicht, was denn passieren wird.
Angenommen, es gäbe den Euro nicht mehr oder nur noch massiv abgewertet, dann wären der Staat und die Wirtschaft von dieser völlig neuen Situation zuerst also einmal überrollt. Man müsste spontan neue Strategien entwickeln. Allerdings, gerade der Zusammenbruch vom Euro scheint ja eher unwahrscheinlich und für eine weitere Euro-Krise wären gewisse Strategien schon heute vorhanden. In der Stadt würde man dann zum Beispiel die geplanten Steuererhöhungen zurückstellen, wie das eine Klausel bei einer längeren Rezession verlangt. Auch der Basler Arbeitgeberverband hat schon Erfahrung damit, wie man auf die Euro-Krise reagieren sollte. Der Marc Schacke beobachtet,
dass wir vermehrt Nachfragen haben jetzt von Mitgliedern, die so in den ganzen Themenkreis von der Kurzarbeit reingehen. Wie geht man mit dem um? Und dort tut der Arbeitgeberverband jetzt relativ intensiv und Beratungsdienstleistungen machen, als das noch vor ein paar Monaten der Fall war.
Aus diesen Beratungen heraus weiss der Marc Schacke auch, wie Unternehmen am besten durch eine längere Wirtschaftskrise durchkommen.
Wenn man in unsichere Zeiten reingeht, ist es sicher gut, man geht mit einer gesunden eigenen Struktur und mit möglichst viel Reserven in so eine Zeit hinein, damit man auch eine gewisse Freiheit hat, dann dort können das eine oder andere abzufangen.
Die Firmen in der Region sollen also möglichst schlank sein, um weiter bestehen. Und dafür sollen sie je nach Situation Kurzarbeit einführen oder Eurolöhne an Grenzgänger auszahlen oder andere Massnahmen treffen, findet der Basler Arbeitgeberpräsident. Und er gibt sich auch in diesen turbulenten Zeiten optimistisch, zumindest für die entferntere Zukunft.
Bis vor 10 Jahren haben wir unzählige Währungen in Europa und haben damit gelernt umzugehen und die Unternehmen wissen, wie man so etwas handhaben tut. Also die Wirtschaft hat auch schon vor dem Euro existiert und sie wird auch nach dem Euro existieren. Die grosse Unbekannte ist, was passiert, falls es so einen Veränderungsprozess gibt, was passiert während diesem Veränderungsprozess.
Was für einen Veränderungsprozess sich hier anbahnt, das zeigt ja dann vielleicht in ein paar Tagen der Euro-Gipfel genauer.
Der Beitrag von Anita von Mund. Es ist 17 Minuten vor 6, sie los das Regionaljournal Basel. Kinder, die nicht so gut sind beim Lehren, die eine Behinderung haben oder die schwierig im Umgang sind, sie sollen nicht mehr in Sonderschulen und Sonderklassen unterrichtet werden, sondern zusammen mit allen anderen Schulkindern. Integrative Schule nennt sich das, eine Schule für alle. Für die Lehrer bringt das neue Problem, das man lösen kann, wie wir gestern um ein Beispiel von Binnigen gehört haben, wo man aber auch klar an Grenzen kommt, Beispiel Basel. Der Beitrag von Marlene Sondra.
Integrieren, das geht nicht immer. Das erfährt ein Lehrer an einer Basler Primarschule am eigenen Leib. Er hat ein Kind in seiner ersten Klasse, mit dem ging es nicht. Für einen Lehrer oder eine Lehrerin ist es schwierig zuzugeben, dass es nicht geht. So schwierig, dass die Lehrperson nicht ins Mikrofon will reden. Ins Mikrofon redet Nathalie Thar. Sie ist Elternbeauftragte in deren ersten Klasse.
Es ist ein kleiner Bub in dieser Klasse, auch neu eingeschult in der ersten Klasse, der verhaltensauffällig ist. Das ist ja grauenvolles Wort. Er haltet die ganze Klasse auf Trab und Lehrer auch. Und das finde ich ein bisschen schlimm.
Sie sind unglücklich über die ganze Situation, weil die ganze Klasse leiden. Nathalie Thar wohnt mit ihrer Familie im Kleinbasel in einer Altbauwohnung. Sie will nichts gegen die Schule für alle sagen, wo alle Kinder einen Platz hätten.
Ich bin absolut dafür, dass alle Kinder die gleiche Chance bekommen. Ich finde das eine tolle Idee eigentlich, aber es ist eben nur eine Idee.
Eine Idee, die eins wird vergessen.
Nur die verhaltensauffälligen Kinder sind ein Problem, weil man mit denen ganz anders muss können umgehen. Die brauchen ja nicht mehr Stoff, weil sie hochintelligent sind zum Beispiel, oder Nachhilfestunden, weil sie vielleicht ein bisschen lernschwach sind, sondern die fallen durch und schreien um, schmeißen sich am Boden und man kann ihm unterrichten.
Statt unterrichten muss die Lehrerin oder der Lehrer sich um das schwierige Kind kümmern und kann nicht mehr auf die Klasse schauen.
Und 22 Kinder müssen dann eine halbe Stunde lang im Klassenzimmer sitzen und malen oder werden blitzartig, wenn die Heilpädagogin von der Schulzeit hat, von ihr betreut. Die ist aber für die ganze Schule zuständig und nicht nur für die eine Klasse. Es ist für die ganze Klasse eine sehr schwierige Situation. Für die Lehrer natürlich, für die Kinder und natürlich auch für das Kind, das Schwierigkeiten hat.
Ein tobendes Kind, die Klasse, die wartet, die Lehrer, die überfordert sind. All das weiss auch die Schulleitung. Es gäbe Gespräche. Aber, sagt Nathalie Thar, es ging zu langsam. Darum hat sie direkt im Basler Erziehungsdepartement geschrieben.
Einfach, um die darauf aufmerksam zu machen. Oft sind die Leute ja nicht in der Realität verankert. Die sitzen in der Politik oder im Büro und machen ihr Zeug. Aber sie müssen auch wissen, wie es tatsächlich aussieht. am Boden unten. Das ist wichtig.
Am Boden unten in deren ersten Primarschulklasse funktioniert die Integration von einem schwierigen Kind also nicht. Vielleicht ein Einzelfall, wo allein nicht das ganze System in Frage stellt. Nein, das ist es nicht. Heidi Mück von der Gewerkschaft Erziehung sagt, sie hat gehört von den Problemen in dieser Klasse.
Nein, ich bin nicht überrascht gewesen, weil das ist nicht der erste Fall, den ich gehört habe davon. Es ist vielleicht so der erste, der jetzt wirklich so ansteht und sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann meiner Aufgabe nicht mehr gerecht werden.
Und auch bei der Freiwilligen Schulsynode bestätigt Dorothe Mioschi, es gäbe Probleme bei der integrativen Schule. Ähnlich wie Nathalie Thaar sagt sie, verhaltensauffällige Kinder seien schwer zu integrieren. Bei behinderten Kindern ging es, wenn mehrere in einer Klasse sind, wo die dauernde Heilpädagogin helfen, das funktioniere recht gut.
Was schwieriger ist, ist die Auflösung der Kleinklassen und die Integration dieser Kinder in die Regelklasse, gerade auch in Bezug auf verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler.
Verhaltensauffällig, ein Überbegriff für ganz unterschiedliche Kinder. Das Gemeinsame ist, als oft auch erfahrene Lehrkräfte mit ihnen nicht zu Schlag kommen.
Es ist einfach schwer zu machen, vor allem mit Kindern, die Probleme haben mit irgendetwas und dann den Unterricht stören. Da haben ja dann die anderen Kinder, die möchten, am Unterricht teilnehmen, die haben ja auch ein Recht, können beschult werden. Und die Lehrpersonen möchten ja gut umgehen mit diesen Schülerinnen und Schülern, aber es ist wirklich, es können sehr schwierige Situationen sein, dann gerade vor Ort.
Die kennt Dorothe Mioschi aus ihrem eigenen Alltag. Sie arbeitet als Heilpädagogin in der OS Gellert. Sie hat selber das Gefühl, sie könne aber ihre Arbeit nicht so gut machen, wie sie will. Der Grund, meint sie, ist das Konzeptfehle bei der Umsetzung der integrativen Schule. Das sagt auch Heidi Mück.
Die Kleinklassen, die sind überstürzt aufgelöst worden. Also das hat kein Konzept dahinter. Es hat einfach irgendwann angefangen. Dann hat es immer weniger Kleinklassen gegeben und die Kinder sind integriert worden. Und die Unterstützung, die es gegeben hat, die reicht einfach nicht.
Auch von Dorothe Mioschi hat man die Kleinklassen zu schnell aufgelöst.
Man hat ja vorgesehen, dass auf der Primarschule sollen dann einmal viel mehr heilpädagogische Ressourcen sein, als es jetzt hat. Und dann sieht die Situation vielleicht besser aus. Das wissen wir noch nicht. Wir hoffen es. Aber im Moment ist es noch nicht so.
Für die Lehrpersonen nimmt die Belastung zu. Die Lehrerinnen und Lehrer wollen darum vielmal ihr Pensum reduzieren, um sich zu schonen. Die Entwicklung überrascht Heidi Mück nicht. Die Gewerkschaft VPOD hat beim politischen Entscheid schon gewarnt vor den Risiken.
Ich kann auch im Grossen Rat immer wieder darauf hingewiesen, in der Kommission, man muss aufpassen, man darf die Schulen nicht überstrapazieren, man muss denen genügend Mittel anstellen, also wie sonst kann die Integration nicht gelingen. Das kann nicht ein Nullsummenspiel sein, also man tut einfach die gleichen Mittel verteilen und dann funktioniert es einfach.
Im Grossen Rat ist die integrative Schule Sonderpädagogik-Konkordat praktisch unumstritten gewesen. Das liege zum Teil an falschen Vorstellungen, sagt Heidi Mück. Einerseits von den Kleinklassen als separatives Ghetto, andererseits auch von den Kindern.
Es ist so die Idee von einer Werkstatt dahinter, dass man die Kinder wie in die Garage bringen und ein paar Schräubchen anziehen und dann funktionieren sie wieder. Und das geht irgendwie nicht auf. Es wird Kinder geben, die in einer grossen Klasse nicht bestehen können und die eine kleine geschützte Gruppe brauchen. Und das ist ja nicht eine Separation. Man schließt die nicht aus, sondern man bietet denen den Rahmen, den sie brauchen.
Früher war der Rahmen die Kleinklasse. Die gibt es heute nicht mehr. Die Kinder müssen, solange es geht, in der Schule selber bleiben. Die Schulen können Anträge stellen für besondere Unterstützung, die heissen verstärkte Massnahmen. Und nur wenn es gar nicht anders geht, dann ist es möglich, ein Kind aus einer Klasse rauszunehmen. Vermutlich wird das auch bei dem Kind passieren in dieser Primarschulklasse, wo die Eltern einen Brief an das Erziehungsdepartement geschrieben haben. Das sagt die zuständige Behörde. Offensichtlich ging es in diesem Fall nicht anders. Der Entscheid liegt jetzt bei der Schulleitung. Heidi Mück ist nicht grundsätzlich gegen die integrative Schule. Sie sieht aber Risiken.
Wenn man jetzt nicht schnell einfach mehr Mittel reingeben und mehr Unterstützung geben bei den Lehrpersonen, dann wird es Leute geben, die sagen, hallo, so läuft es nicht, dann wollen wir lieber nicht mehr integrieren. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt entschieden, jetzt kann man wie nicht mehr zurück. Und jetzt müssen wir doch schauen, wie verbessern wir den Zustand, den wir jetzt haben, der jetzt noch nicht gut ist.
Und darüber soll ja die Öffentlichkeit reden, findet Heidi Mück und auch Dorothe Mioschi von der Freiwilligen Schulsynode.
Die Sache mit der Integration, das ist so eine grosse Veränderung für die Schule. Und über das muss man reden in der Öffentlichkeit. Wenn Politik uns das quasi beschert, dann muss auch die ganze Gesellschaft in Stock fordern. Die Schule allein kann die Integration nicht bewerkstelligen.
Sagt Dorothee Miyoshi von der Freiwilligen Schulsynode. Der zuständige Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimer hat einmal gesagt, die Integration sei nur so lange gut, wie die Leistung nicht abnehmen in den Schulen. Wo stehen wir da? Die Marlin Sandra hat Christoph Eimer getroffen und hat ihn gefragt, ob er die Probleme der Lehrerinnen und Lehrer und von den Eltern mit der integrativen Schule mitbekommt.
Natürlich bekommen wir das mit. Es ist mir ein Anliegen, einen guten Dialog zu haben mit der Synode. Oder dann die freiwillige Synode, wenn es um gewerkschaftliche Anliegen geht. Von dort her stehen wir im Kontakt. Aber ich gebe mir auch Mühe, ab und zu eine Schulklasse zu besuchen und dann sehr direkt mitzubekommen, was die Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen oder wo wir vielleicht auch noch mehr anschauen. Von dort her ist mir das bekannt und es interessiert mich auch sehr.
Was hören Sie denn so im Detail oder als Beispiel?
Dass es eine schwierige Aufgabe ist, wenn man jetzt eine integrative Schule hat, wenn man in der Regelklasse Kinder hat, die auffällig sind. Ich höre auch, dass die Kinder, die eine Behinderung haben, nicht Probleme machen, sondern die sogenannten Verhaltensauffälligen, dass das eher die Schwierigkeit ist. Und ich merke auch, dass Lehrerinnen und Lehrer auch, ich nehme extra das Wort, fast verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen das nicht, die Kinder integrativ zu schulen. Ich höre aber auch andere, die sagen, dass es gut geht, dass es im Zusammenspiel mit Lehrerinnen und Lehrer, die sich speziell kümmern um die Kinder, die mehr Schwierigkeiten haben, dass das bestens läuft. Also die Palette ist breit, aber man muss sehr gut anschauen. Man weiss, dass das eine ganz grosse, wichtige Anforderung ist an die Lehrerinnen und Lehrer in der Regelklasse und an die, die sich besonders um die Kinder kümmern. Und von dort her wird uns das noch ein paar Jahre kümmern, ob wir dort gut unterwegs sind oder ob wir Verbesserungen anbekommen.
Sie haben selber angesprochen, Problem gibt es vor allem, weil es schwierig ist, verhaltensauffällig ist, also schwierige Kinder zu integrieren. Haben wir das Problem unterschätzt vorher?
Nein, das glaube ich nicht, dass man es unterschätzt hat. Es ist ja so, wir machen ja das nicht, einfach weil wir irgendjemanden schikanieren wollen oder weil irgendjemand auf eine neue Idee gekommen ist. Es hat wissenschaftliche Untersuchungen gegeben, die bewiesen haben, dass die Chancen von diesen Kindern, die in so spezielle Angebote sind, halt einfach deutlich kleiner sind. Also man will diesen Kindern, die man integriert in die Regelklasse, etwas Gutes tun. Und damit auch, das ist jetzt sehr technokratisch, der Gesellschaft, dass die nicht einfach von Arbeitslosigkeit nachher betroffen sind oder in andere Schieflagen reinkommen im Leben. Das ist eigentlich das Ziel, das man in dem gesamtschweizerischen Konkordat, wo alle Kantone mitmachen, anstrebt. Und jetzt muss das aber leistbar sein. Und wir haben es in der Zeit von Basel-Stadt in der Erziehungsdirektorenkonferenz noch einen Zusatz eingebracht, aber ein Kriterium muss auch sein, die Klasse, die Regelklasse muss das können verkraften. Und darum sind wir besonders gefordert, dort anzuschauen, ob das möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann gibt es eine Kaskade von weiteren Massnahmen, die greifen sollten. Also wir haben daran gedacht, wir haben es nicht unterschätzt, aber wir haben natürlich die praktischen Erfahrungen noch nicht gehabt denn. Und von der Theorie zur Praxis gibt es einen Unterschied.
Das heisst, Sie können auch aus der Praxis Konsequenzen ziehen?
Das muss so sein. Wir müssen das beobachten. Eine Idee, die mir durch den Kopf geht und wo ich im Moment dran bin, mit meinen ausgezeichneten Mitarbeitenden in der Zentrale vom Erziehungsdepartement zu besprechen, ist, dass man relativ gleich sollte überprüfen, wie jetzt das angefangen hat, die integrative Schule. Ich glaube, das wäre auch für die Lehrerinnen und Lehrer wichtig, dass sie sehen und Zeichen sehen vom Departement, dass wir parat sind, eine Standortbestimmung vorzunehmen. Und eine Standortbestimmung vornehmen kann man nur dann, wenn man auch parat ist, Verbesserungen anzustreben. Wie wir es machen, weiss ich noch nicht, aber da sind wir dran an diesen Überlegungen.
Verbesserungen, es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, es gäbe zu wenig Mittel, es brauche mehr Geld konkret. Wäre das eine Möglichkeit, dass man in Betracht zieht, mehr Geld in die integrative Schule zu stecken?
Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, aber es wäre jetzt auch ein bisschen populistisch, wenn ich jetzt gerade würde sagen, selbstverständlich gibt es mehr Geld, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich möchte mich auch nicht anbiedern. Wir haben einen Auftrag im Rahmen von dem Budget, das wir jetzt haben, auszukommen. Was mir, bevor wir über mehr Geld reden, wichtig ist zu schauen, ob alle Instrumente allen bekannt sind. In einzelnen Fällen sieht man immer wieder, dass die sogenannten verstärkten Massnahmen, dass also noch mehr Ressourcen für ein Einzelkind in der Regelklasse können angefordert werden, dass das vielleicht noch zu wenig bekannt ist oder dass man relativ lang wartet, bis man das anfordert. Als Ultima Ratio müsste sein, wenn wir zur Erkenntnis kommen, es ist so nicht leistbar mit den Instrumenten, die wir zur Verfügung gestellt haben, dass man halt Mittel aufstockt oder das mindestens probiert im Rahmen der Budgetdiskussionen, die wir in der Regierung und im Parlament haben.
Der Basler Erziehungsdirektor Christoph Aimer befragt von der Marlene Sondre. Es ist 3:03 im Regionaljournal Basel nochmal das Wichtigste von dieser Sendung. Beim Basler Regierungspräsident Guy Morin ist ein bösartiger Tumor entdeckt worden. Die Heilungschancen stehen aber offenbar sehr gut. Der Tumor ist in einem frühen Stadium entdeckt worden. Der Guy Morin muss Mitte Dezember für 3 Wochen ins Spital. Ein früherer Seesach-Gemeinderat und Gemeindeverwalter steht vor dem Baselbieter Strafgericht. Ihm wird gewerbsmässiger Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Als selbstständiger Treuhänder hat er Geld aus diversen Gemeinds- und Vereinskassen für eigene Bedürfnisse abzweigt. Die Deliktsumme ist rund 1 Million Franken. Das Urteil wird am Freitag verkündet. Im Kanton Basel-Stadt soll es 3 Sonntagsverkäufe geben, 2 im Advent und noch 1 voraussichtlich an der Herbstmesse. Das schlägt die Regierung vor als Kompromiss. Die meisten kleinen und mittleren Basel-Geschäfte wollen nur 2 Sonntagsverkäufe, die grossen Warenhäuser 4. Die Baselbieter Regierung gibt dem Tierpark Weyermettel in Liestal 240'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds. Bis jetzt haben die kantonalen psychiatrischen Dienste Weyermettel geleitet. Sie werden mit der neuen Spitalfinanzierung aber selbstständig und kümmern sich nicht mehr um den Tierpark. Darum braucht es den Kredit und auch eine neue Trägerschaft. Das Wetter vom Morgen mit dem Jürg Zock von SF Media.
Am Mittwoch gibt es einen trüben und nassen Tag. Es gibt immer wieder kräftige Regen und zwischen die noch kurze trockene Abschnitte. Dazu bläst morgen einen starken Westwind. Man muss mit Sturmböen von etwa 80 km pro Stunde rechnen. Darum wird es so mild mit etwa 9 Grad. Im Oberbaselbiet hat es 7 Grad. Am Donnerstag wird es dann wieder trocken. Am Tag durchscheint trotz dichterer Wolkenfelder auch ab und zu die Sonne bei etwa 8 Grad.
So viel für heute vom Regionaljournal Basel mit Marcel Jäcki am Mikrofon. Mehr wieder morgen ab 6:30 am Morgen und im Internet www.regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.